Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Ulrike Winkelmann ist Chefredakteurin der Taz und heute Mittag mein Gast in dieser Stunde. Frau Winkelmann, mögen Sie Leberwurst?
Früher mal als Kind, bis ich erfuhr, dass sie aus Leber gemacht wird. Da war es vorbei.
Ja, bei mir ähnlich. Ich finde ja diese vegane Variante manchmal ganz gut, aber Spaß beiseite. Ich frage, dass Sie ahnen es schon, weil der ukrainische Botschafter Melnik Bundeskanzler Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnet hat. Also so ungefähr würde ich mal sagen, die deutscheste aller deutschen Beleidigungen, weil eben Olaf Scholz die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier als Grund genannt hat, warum er selber noch nicht in die Ukraine gereist ist. Und der Hashtag Leberwurst trendet jetzt auch in den sozialen Medien. Was sagen Sie, Frau Winkelmann? Darf ein Botschafter einen Kanzler so bezeichnen?
Also Herr Melnik hat ja in den letzten Wochen und inzwischen Monaten schon mehrfach mit den diplomatischen Gepflogenheiten gebrochen. Inzwischen hat sich die deutsche Öffentlichkeit, glaube ich, fast daran gewöhnt, dass er so dann aus der Sicht vieler so herzerfrischend geradeaus redet. Ich fürchte, er wird keine weitere diplomatische Karriere noch in anderen Rängen und in anderen Ländern antreten. Aber ansonsten trifft er hier in der Sache den Nagel auf den Kopf. Also es ist nicht besonders günstig und schlau von Olaf Scholz zu sagen, solange der Steinmeier nicht reisen darf, reise ich auch nicht. Also wenn das so sei, dann sollte er es auch besser nicht öffentlich sagen, weil jetzt hat er sich in eine Ecke manövriert, aus der er so schnell nicht mehr herauskommt. Und es war ja eigentlich eine ganz gute Option zu sagen, ich warte, bis Macron in Frankreich gewählt ist und dann reisen wir zusammen, um aus dieser Bedrängnis herauszukommen, in die die deutsche Bundesregierung sich gebracht hat, indem sie eben als so zögerlich und zaudernd erlebt wurde. Jetzt sitzt quasi Olaf Scholz und mit ihm die Bundesregierung auf dem Baum und man muss sich fragen, wie sie da je wieder von runterkommen wollen.
Immerhin ist es aber eine klare Ansage. Aber wenn wir diese Diskussion mal so ein bisschen von ein bisschen weiter weg betrachten, frage ich mich trotzdem, ob diese Diskussion nicht eigentlich von dem ablenkt, was momentan wichtig ist. Also ich meine, wir sind gerade auch mit diesem Spaß eingestiegen, weil die Leberwurst natürlich griffig ist, man auch ein bisschen schmunzeln kann. Aber ich frage mich trotzdem, müssten wir nicht viel mehr inhaltlich drauf gucken? Also inhaltlich schauen, wie kommuniziert der Kanzler denn jetzt? Und ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach mal. Wie ordnen Sie denn das Interview von Olaf Scholz im ZDF, das er gestern Abend gegeben hat, inhaltlich ein? Erklärt er jetzt deutlicher, was er möchte?
Also es war in Teilen deutlicher als bisher, aber in großen Teilen dann doch auch wieder der Scholz, wie wir ihn kennen. Es war deutlicher in der Weise, dass er zum Beispiel auf die Frage, was sind die strategischen Ziele der Bundesrepublik, der NATO, des Westens, dass er da unter der Latte geblieben ist, die zuletzt zum Beispiel die USA oder Großbritannien gelegt haben. Da können wir gleich vielleicht noch darauf zurückkommen. Also, dass die Strategie ein bisschen klarer benannt wurde, auch wenn die dann wiederum in der Sache unklar ist. Ich fand, einfach nochmal aufzuzählen, wie man bisher in der Bundesregierung vorgegangen ist in der Frage der Waffenlieferungen, ist es nicht unbedingt eine Verdeutlichung, sondern einfach ein Referat dessen, wie das letzten Wochen halt gewesen ist, dass man erst lange nachdenken musste und dann über die schweren Waffen nachdenken musste und dann in Gottes Namen sich für den Gebhardt entschieden hat. Das war jetzt keine Klarifizierung, sondern einfach ein Bericht der Ereignisse der letzten Wochen und hat mich nicht unbedingt überzeugt.
Mir ist aber schon aufgefallen, gerade bei diesem Thema schwere Waffen, da ging es eben um die Frage, ob Olaf Scholz zu sehr gezögert hat. Also diese Frage, die ja wirklich jetzt sehr lang schon gestellt wird. Und da hat er das geantwortet.
Der Fehler beginnt, wenn man sich mit dem rhetorischen Wort schwere Waffen überhaupt aufhält. Denn das ist etwas, wo kein Mensch was mit anfangen kann und was einen davon wegführt, eine konkrete Sachentscheidung zu treffen, die vernünftig ist im Hinblick auf die Aspekte, die für uns bei der Wahrung des Friedens wichtig sind.
Er beginnt also eine Begriffsdiskussion und meinte dann danach noch, es würde jetzt 4 Stunden dauern, über diese schweren Waffen zu reden, um dann zu wissen, worüber wir überhaupt reden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er da versucht, so ein bisschen drumherum zu reden und eben nicht klar zu sagen, was sind denn unsere Ziele und auch nicht doch deutlich zu sagen, ja, wir liefern diese schweren Waffen und eben nicht nur Helme.
Das stimmt. Also, und wenn er sagt, der Fehler beginnt damit, über solche Definitionen zu reden oder mit dem Begriff schwere Waffen zu operieren, kann man nur sagen, da kennen wir jemanden, der mit diesem Fehler begonnen hat. Und das war wiederum die Bundesregierung, weil die Unterscheidung leichte Waffen, schwere Waffen hat sich hier niemand irgendwie am Tischchen ausgedacht, um damit die Regierung vor sich herzutreiben, sondern es war eben Teil der politischen Debatte der letzten Wochen. Da hätte man ja mal vorher einschreiten können, wenn man gemeint hätte, dass die Unterscheidung sinnlos ist. So. Und dann ist es das in der Tat in der Frage, man jetzt jetzt sich immer noch fragt, warum wir denn dann wochenlang über die Marderpanzer reden, wenn es am Ende und plötzlich die Geparden sind. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir hier sehr gut erkennen können, wie schlecht die Kommunikation offenbar zwischen Bundeswehr und Bundesregierung, sprich auch Bundesverteidigungsministerin, zu funktionieren scheint. Also es scheint ja nirgendwo so schwierig zu sein, wie in Deutschland herauszufinden, was steht überhaupt auf welchem Hof, was fährt auch in unwegsamem Gelände und nicht nur auf Linoleum. Und was sagt die Bundeswehr darüber, ob das Zeug auch anderswo fahrtüchtig ist? Also die Vermurksung der ganzen Debatte liegt ja auch daran, dass die Bundeswehr erkennbar über ihre eigenen Bestände nicht ausreichend Auskunft gibt und dann in einem zweiten Schritt die Bundesregierung ein Problem hat, darüber zu sprechen. Und das alles muss jetzt, glaube ich, in sehr kurzer Frist gelernt werden und auch besser werden.
Mir fällt auf, dass Sie bei dieser Bezeichnung der Waffen schon ziemlich sattelfest sind. Sie haben in einer Kolumne vor ein paar Wochen geschrieben, dass das eigentlich ist wie Lateinvokabeln lernen. Also Sie haben ganz gut Waffenvokabeln gelernt, oder?
Es liegt daran, dass ich allerdings nur kurze Zeit auch mal für Verteidigungsfragen zuständig war in der Taz. Da hatte ich meine eigenen Begegnungen mit der Bundeswehr und das ist unter Taz-Bedingungen deshalb auch immer sehr lehrreich, weil mit der Taz ja nicht unbedingt die allergrößte Verteidigungskompetenz verbunden wird, aber dafür wird man umso freundlicher behandelt. Das war ein ganz interessantes Erlebnis und daher war ich schon ein klein wenig eingelesen. Ist aber schon ein Weilchen her, dass ich mich damit näher befasst habe.
Ja, interessant. Was mir gestern bei der Debatte auch aufgefallen ist, also wir um das vielleicht nochmal kurz zu beleuchten, wir waren ja jetzt doch auch eher wieder in, wie soll ich sagen, in der Dynamik, dass wir Olaf Scholz kritisieren. Mir ist aber auch aufgefallen, dass er explizit schon auch die anspricht, die zum Beispiel das Liefern von schweren Waffen eben nicht befürworten und die große Sorge vor einer weiteren Eskalation haben.
Es machen sich in diesem Land ganz viele Bürgerinnen und Bürger, viele von denen, die uns jetzt hier zuschauen, große Sorgen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, die über die Ukraine hinausgeht. Und sie machen sich diese Sorgen ja auch durchaus berechtigterweise. Deshalb habe ich von Anfang an gesagt, es wird keine Beteiligung der NATO und auch von Deutschland an diesem Krieg unmittelbar geben.
Ja, und ich meine, nach dem letzten ARD-Deutschland-Trend sprechen sich immerhin 45% der Deutschen für Waffenlieferungen aus, 45% aber eben auch dagegen. Schafft es Olaf Scholz aus Ihrer Sicht eben mit so einer Aussage dann auch wirklich Kanzler für alle zu sein?
Ich glaube, dass er den Punkt ganz gut gesetzt hat. Da sind ja zwei Aspekte drin. Das eine ist, dass er vollkommen zu Recht diejenigen adressiert oder auch versucht quasi zu überzeugen und mit einzubeziehen in die öffentliche Debatte, die sich in der Tat Sorgen machen, was diese Waffenlieferungen zu bedeuten haben. Gegebenenfalls für einen Kriegseintritt, gegebenenfalls ja sogar für eine Eskalation, die ja niemand ausschließen kann. Was mich in den letzten Tagen ein bisschen an der Debatte gestört hat, war, dass viele begannen, die Möglichkeit einer Eskalation, also die Möglichkeit auch sogar eines Einsatzes von Nuklearwaffen durch Putin, als so eine Art Fake News zu betrachten. Also es wurde so abgetan, als gäbe es diese Möglichkeit nicht. Und das finde ich wiederum auch fahrlässig. Und dass Scholz das versucht aufzufangen und damit auch den Leuten entgegenkommt, die sich reelle Sorgen machen, das finde ich richtig. Das andere ist, dass er natürlich gezwungen ist, hier vor allem über die Sorgen der Bevölkerung zu sprechen, weil er nichts Konkreteres darüber sagen kann, wie groß die Sorgen der Bundesregierung eigentlich sind, weil er sich hier auf Geheimdienstinformationen beruft und damit kann er natürlich nicht so offen haushalten, wie er es möglicherweise im Sicherheitsrat täte oder eben in den Gremien der Bundesregierung, aus denen dann ja eben auch immer nur Halbsätze raussickern. Also der Versuch, die Bevölkerung zu adressieren und zu sagen, ich nehme eure Sorgen ernst, ist auch gleichzeitig einer, der sagt, ich weiß, wovon ihr sprecht, allein vergebt mir, wenn ich jetzt hier nicht deutlicher werde.
Ja, und wir haben heute in der Redaktionssitzung darüber gesprochen, dass natürlich genau in dieser Situation auch die Medien eine total wichtige Rolle haben. Und wir haben über die Frage diskutiert, ob Scholz da möglicherweise zu Unrecht eben auch immer noch sehr im Fokus steht und ob nicht auch in der Berichterstattung mehr differenziert werden müsste. Eben was kann nicht offengelegt werden oder eben auch eben Befürworter, Gegnerinnen, beide auch zu Wort kommen zu lassen, vielleicht auch die Unentschlossenen. Wie gehen Sie denn bei der Taz mit dieser Frage um? Also wer berichtet worüber und wer kommt zu Wort?
Schauen Sie, um ehrlich zu sein, hatten wir hier in den letzten Tagen ein kleines Problem der Gestalt, dass wir alle dringend fanden, dass die Seite derer, die sich jetzt auch auf Alice Schwarzers Brief mit draufgesetzt haben, also die Seite derer, die Waffenlieferungen skeptisch sehen, sagen wir mal, dass sie zu wenig im Blatt vorkamen, dass wir fanden, dass das dringend ins Blatt muss, aber es fand sich tatsächlich in der Redaktion eigentlich niemand, der das auch hätte aufschreiben wollen. Das heißt, wir sind in der Redaktion eigentlich relativ einig, dass die Unterzeichnerin, Unterzeichner des Briefes von Alice Schwarzer, also die, ich nenne sie jetzt mal Lieferungsskeptiker, dass sie nicht recht haben. Wir finden aber, dass die Debatte auch im Blatt geführt werden muss. Und haben wir direkt für morgen deswegen auch ein ganzseitiges Interview jetzt endlich im Blatt mit Harald Welzer. Das ist ein öffentlicher Intellektueller, der der Taz auch eigentlich nahesteht, der diese Seite
auch immer mal Gast
offensiv vertritt.
Ja, wunderbar. Ja,
genau. Nee, ist ein kluger Mensch und wir fanden, dass er Platz braucht und den kriegt er jetzt morgen auch.